Deutschlandfunk zur Diskussion.
Die Diskussion heute im Deutschlandfunk mit Bettina Kleiner, Mikrofon. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Die Unterstützung für die Ukraine gegen den bewaffneten Angriff Russlands ist klar und eindeutig. So sieht es zumindest die Bundesregierung. Der Eindruck bei unseren Nachbarn ist nicht immer derselbe. Das jüngste Beispiel, der viel zitierte Ringtausch von Waffen, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Er funktioniert offenbar nicht, wie er soll. Die polnische Regierung spricht inzwischen von einem gezielten Täuschungsmanöver. Auch andernorts entsteht immer wieder mal der Eindruck, Entscheidungen würden verzögert, Motive vernebelt. Wenn das so ist, was sind die Gründe? Welchen Einfluss hat möglicherweise die hohe Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie bei manchen Entscheidungen der Bundesregierung? Angesichts einer Stimmung in der Bevölkerung, die kippen könnte wegen der drohenden Energiekrise und einer drohenden Rezession. Und was ist bei alledem die Wirkung bei unseren Nachbarstaaten? Putins Krieg und Deutschlands Waffen, die Zuverlässigkeit deutscher Außenpolitik, das ist unser Thema heute in der Diskussion mit unseren Gesprächspartnern, die alle per Leitung zugeschaltet sind. Und ich begrüße Professor Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik der Universität in Kiel. Ruprecht Podenz, ehemaliger CDU-Politiker, heute Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Robin Wagener ist bei uns, Bundestagsabgeordneter der Grünen und im Parlament unter anderem Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe. Und Joe Weingarten, SPD-Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages. Schön, dass Sie alle dabei sind. Wir zeichnen die Sendung heute am Mittwochnachmittag auf. Ich würde gerne mit der Frage des sogenannten Ringtausches beginnen. Militärgerät also aus osteuropäischen Staaten sollte in die Ukraine geliefert werden, um dann durch neueres deutsches Equipment ersetzt zu werden. Aber genau daran hapert es. Polen hat der Ukraine bereits 200 Panzer sowjetischer Bauart gegeben. Deutschland will Warschau dafür aber nur 20 Panzer des Typs Leopard 2A4, also eine ältere Version, überlassen. Geliefert wurde aber noch kein einziger. Erst in rund einem Jahr, so heißt es, sollen die einsatzbereit sein. Joe Weingarten für die SPD im Verteidigungsausschuss. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat bei uns im Interview der Woche davon gesprochen, man werde nun darüber reflektieren, was die Ursachen sind, dass dieser Ringtausch nicht so klappt wie gedacht. Haben Sie schon darüber reflektieren können und können uns die Ursachen nennen?
Also wir reflektieren den ganzen Tag, ob das alles so vernünftig ist, was wir machen. Ich glaube, dass der Grundeindruck gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, der ist nicht richtig dargestellt. Der Ringtausch jedenfalls mit Tschechien funktioniert. Da gibt es sehr klare Signale, dass nicht nur die Tschechen die Waffen liefern, sondern dass auch der Ersatz durch deutsche Waffen dort funktioniert. Auch mit Griechenland kommen wir voran. Es war von Anfang an klar, dass das nicht so schnell gehen würde. Und bei Polen muss man sehen, dass es dort auch politische polnische Interessen gibt, die nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen mit den Deutschen. Aber so ist das nun mal in einem demokratischen Bündnis.
Aber Herr Weingarten, gab es denn eine Art Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der polnischen Regierung, wo mal festgehalten wurde, wer was wann liefert?
Also zunächst einmal gab es sehr klare polnische Interessen, die darauf aus waren, einerseits die Ukraine zu unterstützen, aber immer auch darauf aus sind, die eigenen polnischen Streitkräfte dauerhaft und in hohem Maß zu modernisieren, was wir grundsätzlich für richtig halten. Da gibt es Interessen an amerikanischen Abrams-Panzern, vor einigen Wochen garniert mit der Frage, ob Deutschland das nicht finanzieren könnte. Da gab es schon mal Proteste von Seiten der Polen, als wir gesagt haben, das wird nicht so funktionieren. Es gibt den Wunsch, deutsche Leopard A2 in der modernsten Version zu bekommen, die wir im Moment selber nicht haben, die erst produziert werden müssen. Das ist auch der polnischen Seite klar, dass das alles nicht so schnell gehen kann. Und das war von Anfang an auch jedem klar, der in diesem Geschäft drin ist.
Ja, Sie sprechen jetzt von Interessen, vor allen Dingen von polnischen Interessen. Meine Frage war ja, hat man das vorher nicht vereinbart, was geliefert wird, sodass jetzt diese Art von Unklarheit besteht?
Doch, aber natürlich gibt es auch den Versuch, da zu verhandeln, nachzuverhandeln. Da geht es auch um die Frage, wer bezahlt alles diese Dinge. Da gibt es innenpolitische Interessen wie bei uns. Auch manche Äußerungen, die ich hier aus der Opposition übernehme, sind mehr innenpolitischen Interessen geschuldet. Das kann man, glaube ich, alles nicht so ernst nehmen. Am Ende muss man sehen, was passiert. Und es passiert, dass Deutschland A, direkt liefert, in hohem Maße Waffen.
Aber Herr Weingarten, Sie bestreiten nicht, dass Polen 200 Panzer bereits geliefert hat, dafür aber 20 Panzer nur im Ersatz bekommen soll und die erst im nächsten Jahr. Also das Faktum bestreiten Sie nicht.
Nein, das war von Anfang an klar. Es gibt diese Panzer ja auch direkt nicht. Die müssten erst produziert werden oder, sofern sie in kleinem Maß da sind, modernisiert werden. Wir haben bei der Bundeswehr keine Kampfpanzer direkt abzugeben. Das war von Anfang an klar. Also alles muss entweder produziert oder modernisiert werden, sofern es bei der Industrie auf Halde steht.
Robin Wagener für Bündnis 90 Die Grünen, stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Sie werden mit Joe Weingarten am 3. August auch in der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses teilnehmen, dort Bericht erstatten. Stellt Sie das zufrieden, was Herr Weingarten gerade dargestellt hat? Kann man von einem Ringtausch eigentlich sprechen, wenn von Anfang an deutlich war, dass das so gar nicht funktionieren wird?
Also erstmal die Grundidee des Ringtausches war ja eine gute. Die Grundidee war, dass sehr schnell altes sowjetisches Material, was ukrainische Streitkräfte schnell einsetzen können, geliefert werden kann und dann im Nachgang unsere Partner deutsches Material im Ersatz dazu kriegen. Diese Idee war und ist eine gute Idee, aber ich stelle auch fest, dass es stockt und nicht so vorangeht, wie wir uns das vielleicht auch gewünscht hätten, auch wenn wir jetzt in Tschechien beispielsweise, hat die Außenministerin ja gerade gesagt, kurz vor dem Abschluss stehen. Also insofern, beim Ringtausch ist bestimmt Luft nach oben, wenngleich die Grundidee erstmal eine gute ist. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich einen anderen Punkt. Und ich war ja letzte Woche am Montag in Kiew und das haben mir die dortigen Gesprächspartner sehr deutlich gesagt. Beim Ringtausch sprechen wir immer über altes sowjetisches Material. Mhm. Am Ende wird den Unterschied in den Kämpfen, wird es aber nicht machen, ob eine kleine postsowjetisch ausgestattete Armee gegen eine große postsowjetisch ausgestattete Armee kämpft, sondern der eigentliche Unterschied wird durch modernes Material westlicher Bauart gemacht. Das ist das, was jetzt ja gerade geliefert wurde. Und das ist das, was gerade den Unterschied an der Front auch macht, womit es den Ukrainern gelingt, tatsächlich militärisch große Fortschritte zu machen, Munitionsdepots auf weite Entfernung zu treffen. Und genau das sind die Punkte, das haben ja auch die ukrainischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner so deutlich gesagt, auf die wir uns in Zukunft konzentrieren sollten, dass wir modernes Material in die Ukraine liefern, damit eine moderne, ausgestattete Armee tatsächlich eine gute Chance hat, gegen die russische Armee bestehen.
Genau, aber mit also Blick auf die Panzer ist
eine ursprünglich gute Idee, aber wir müssen jetzt auch die Konzentration für die Zukunft darauf lenken, modernes Material.
Wir wollten ja gerade nochmal sprechen, wie die gute Idee in der Praxis jetzt ausgeführt wird, denn das hat ja doch zu sehr verärgerten Reaktionen teilweise in Polen geführt. Und mit Blick nochmal auf die Panzer, Herr Wagener, das direkt nach in die Ukraine, das geliefert werden sollte, und zwar Panzer westlicher Bauart, die vielleicht auch Vorteile auf dem Schlachtfeld sozusagen bringen würden. Das ist ja eine ganz neue Diskussion und die ist ja erst jetzt entstanden, nachdem klar wurde, dass das mit dem Ringtausch nicht so richtig funktionieren wird, zumindest was Polen angeht.
Ja, aber wir haben ja schon seit längerem den Beschluss auch des Bundestages, dass Deutschland die Ukraine mit schweren Waffen auch unterstützen will. Und das ist im Übrigen natürlich mehrfach auch in unserem Interesse, das zu tun. Also es ist ja nicht nur so, dass die russische Armee in der Ukraine mordet und vergewaltigt und Menschen verschleppt. Das sind die Berichte, die wir kennen. Wir kennen die schrecklichen Berichte über Kriegsverbrechen. Und wir wissen, wie der Angriffskrieg und Vernichtungskrieg geführt wird. Sondern Russland zerstört ja gerade auch die europäische Friedensordnung und die Bündnisfreiheit eines jeden einzelnen Staates. Und wer weiß, wo das Ganze endet, ob es dann noch weitergeht Richtung Moldau, Richtung Georgien, Richtung Baltikum. Also es ist unser eigenes strategisches Interesse, jetzt sehr deutlich die russische Armee zu stoppen. Ich finde es deswegen wichtig, dass wir sehr fraktionsübergreifend zweimal im Bundestag beschlossen haben, militärisch zu unterstützen. Und dazu gehören schwere Waffen, die jetzt schon geliefert wurden, eben mit den Panzerhaubitzen, die da sind, mit den Gepard, die jetzt angekommen sind. Und ich glaube, genau das ist der Blickwinkel, den wir weiterführen müssen. Welches Gerät braucht die Ukraine konkret, um militärischen Unterschied machen zu können? Und die Berichte, die ich gekriegt habe, sind einerseits, dass Luftverteidigung dringend erforderlich ist. Während ich im Präsidentenpalast saß und wir über europäische Integration gesprochen haben, ging der Luftalarm los, was verdeutlicht, alles, was an innenpolitischen Schritten gemacht werden kann in der Ukraine, setzt voraus, dass wir einen souveränen Staat weiterhin haben. Und deswegen da auch die Zivilbevölkerung gegen die Angriffe aus Russland schützen können.
Soldaten ins Kampffeld zu bringen. Ich glaube, über die Zielrichtung, Herr Wagener, besteht ja, glaube ich, nicht so ein großer Dissens. Die Frage ist ja, wie kommen wir dahin? Und ich würde gerne nochmal bei dem von mir angesprochenen Punkt bleiben und Ruprecht Podenz nochmal mit einbeziehen. Ehemals CDU-Politiker, heute Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Wenn wir doch mal kurz dabei bleiben, die Rolle, die Deutschland im Augenblick spielt bei den Waffenlieferungen, wie das funktioniert oder auch nicht funktioniert. Wir haben gerade von den beiden Vertretern der Regierungsparteien eigentlich gehört, das ist jetzt nicht so ein Drama, dass das mit dem Ringtausch da in Polen nicht klappt. Wie sehen Sie das?
Also die Idee des Ringtausches damit zu begründen, dass man Waffen liefert, die aus der alten Sowjetunion stammen und die von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten bedient werden können. Das ist ja nur der eine Teil, weshalb man auf diesen Weg gekommen ist. Der andere war, man wollte erstmal schlicht keine westlichen Waffen liefern, weil man eine Eskalationsgefahr befürchtet hat. Und wenn man weiter zurückgeht und sich fragt, woher die schlechte Stimmung bei unseren osteuropäischen Nachbarn kommt, dann fängt das ja etwa vor einem Jahr an, als beispielsweise Estland und andere schon Waffen an die Ukraine liefern wollten, auch welche, die aus alten NVA-Beständen gestammt haben. Und damals hat Deutschland Estland gesagt, die dürft ihr gar nicht liefern. Und bis zwei Tage vor Kriegsbeginn hat Deutschland sowohl der Kanzler als auch die Außenministerin noch betont, also Waffen in Kriegsgebiete würden nicht geliefert. Und dann kam das Angebot mit den 5000 Helmen. Also es gibt halt eine Vorgeschichte, in die diese ganze Lage jetzt übergeführt ist. Und daraus ergibt sich eine Stimmung, die ich für sehr gefährlich halte. Denn wir dürfen uns im Bündnis nicht isolieren, auch nicht kommunikativ. Und Ihre immer wieder gestellte Nachfrage, hat man denn da nichts vereinbart? Die stelle ich mir auch. Und wenn man etwas vereinbart hätte, hätte man es natürlich auch so kommunizieren müssen von Anfang an. Also Polen liefert jetzt 200 Panzer und bekommt dann in den Folgejahren etwas aus Deutschland. Aber so ist es eben nie kommuniziert worden. Und dadurch haben wir jetzt doch ziemliche Querlagen im Bündnis, die es nicht bräuchte und die vor allen Dingen Putin freuen.
Professor Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität in Kiel. Die Frage an Sie als Sicherheitsexperte. Wie relevant ist das im Augenblick, was wir hier diskutieren? Also ist das ein Fehler gewesen, dass man nicht von vornherein gesagt hat, wir können eigentlich 200 Panzer, die ihr in die Ukraine liefert, können wir eigentlich nicht ersetzen, weil wir haben sie nicht selber oder wir brauchen sie selber. Wie beurteilen Sie das aus sicherheitspolitischer Sicht?
Ja, ich muss sagen, diese Diskussion über Ringtausch ist ja eine Folge einer vorherigen Diskussion über direkte Waffenlieferungen, wo sich die Bundesregierung ja irgendwie quergestellt hat. Und das war sozusagen der Ausweg. Und irgendwie funktioniert dieser Ausweg nicht. Wir haben bisher kaum was geliefert. Also wir sind jetzt 5 Jahre im Krieg und es sind 10 deutsche Panzerhaubitzen und 3 Gepard geliefert worden. Das ist gar nichts. Im Gespräch stehen immerhin 100 Marder-Panzer, 88 Leo-1-Panzer, 100 Panzerhaubitzen, 200. Auch noch mehrere Gepard-Panzer, dann die M113-Fahrzeuge, die in Flensburg bereitstehen und immer noch nicht abgeholt worden sind. Das sind alles Dinge, die schon längst hätten in die Ukraine gebracht werden können und die immer daran gescheitert sind, dass das Bundeskanzleramt diese Sachen nicht genehmigt hat. Und ich frage mich, was ist eigentlich der politische Hintergrund? Ich werde auch von Kollegen aus anderen Ländern, vor allen Dingen aus Bündnisländern gefragt, was ist eigentlich los bei euch? Warum ist die Bundesregierung und insbesondere das Bundeskanzleramt nicht in der Lage, diese Sachen freizugeben? Und der Ringtausch ist sozusagen nur ein kleiner Aspekt. Das eigentliche ist, wir haben genug, was wir liefern können. Wir liefern es nicht und die Ukrainer brauchen das sehr dringend. Die Ukrainer haben inzwischen mehr Männer unter Waffen als die Russen. Aber sie haben nicht genügend Ausrüstung und genügend Waffen. Und genau diese Waffen fehlen, auch wenn es ältere Sachen sind. Und wenn natürlich modernes westliches Gerät besser wäre. Aber auch Leo 1 können dort etwas bewirken in der jetzigen Situation in der Ukraine. Und man muss sich wirklich mal die Frage stellen, warum bremst der Bundeskanzler diese Waffenlieferung?
Und die Frage können wir direkt weitergeben an Joe Weingarten. Wir haben ja das Glück, einen SPD-Vertreter bei uns in der Runde zu haben. Was ist der politische Hintergrund, weshalb bremst das Kanzleramt, fragt Herr Professor Krause.
Also ich glaube, bremsen ist nicht der richtige Ausdruck, sondern wir legen großen Wert drauf, im Einklang mit unseren Verbündeten zu handeln. In der Tat, bislang werden keine Leo-1-Panzer geliefert, aber auch keine amerikanischen Abrams-Panzer, keine französischen Leclerc, keine britischen Challenger-Panzer. Kein westliches Land liefert Kampfpanzer. Das ist ein Konsens, den wir bisher haben, möglicherweise.
Das stimmt doch gar nicht. Ich meine, die Polen sind ja auch ein westliches Land und sie liefern 200 Panzer. Also das stimmt doch nicht, was Sie gesagt haben.
Kein westliches Land liefert moderne Kampfpanzer. Punkt.
Ja, so, aber Leo 1 ist auch kein moderner Kampfpanzer. Den haben wir liefern können.
Professor, wollen wir jetzt nicht in die Kleinigkeiten diskutieren? Lassen Sie mich mal meinen Punkt ausführen. Kein westliches Land liefert seine modernen Kampfpanzer. Wir sind aber durchaus bereit, modernes Gerät zu liefern. Das sieht man an den Panzerhaubitzen, das sieht man an den Raketenwerfern Mars, das sieht man auch an den Geparts, wobei ich zugebe, das ist auch kein neues System. Das sieht man jetzt an der Bereitschaft der Bundesregierung, es zuzulassen, 100 Panzerhaubitzen 2000 von der Industrie zu kaufen. Also die Bereitschaft ist da. Nur es gibt keine Verabredung in der NATO, in den westlichen Industrieländern, dass wir Kampfpanzer in die Ukraine liefern. Bis zur Stunde gibt es die nicht im Kanzleramt, nicht im Élysée-Palast, nicht in Downing Street und auch nicht in Washington.
Muss man natürlich sagen, Herr Weingarten, dass die Amerikaner und die Briten in sehr hohem Maße andere schwere Waffensysteme inzwischen liefern. In einem Maße, wie das Deutschland das nicht tut. Und die Frage ist ja, welche Gründe gibt es dafür? Also geht es darum, dass man nicht in den Krieg zu sehr hineingezogen werden möchte, dass man befürchtet, dass es eine Eskalation gibt? Oder ist die Bundeswehr eben einfach nicht in der Lage, dieses Gerät zu liefern?
Also die Bundeswehr ist zum Teil nicht in der Lage, aus eigenen Beständen dieses Gerät zu liefern, ohne die eigene Sicherheit zu gefährden. Und in anderen Bereichen mögen die Amerikaner ja zum Beispiel mehr gezogene Geschütze, 50 Jahre alte Geschütze älterer Bauart liefern. Aber die ersetzen eben militärisch auch nicht die Panzerhaubitzen 2000, die einen sehr viel höheren militärischen Wert darstellen. Also diese Sehnsucht, Deutschland sozusagen im Vergleich klein zu machen, ist mir ein bisschen unverständlich. Ich glaube, wir tun eine ganze Menge. Aber
ja, wir wollen versuchen, mal die Fakten festzuhalten. Das ist eigentlich der Sinn unserer Diskussion hier, Herr Weingarten. Und ich würde die Frage gerne nochmal an Robin Wagener weitergeben, der ja auch als stellvertretendes Mitglied zumindest mit Ihnen zusammen im Verteidigungsausschuss sitzt. Wir haben gerade gehört, Bundeswehr hat eigentlich nicht die Waffen und wir brauchen sie, wenn, dann eigentlich für uns selber. Ich frage mal so, auch aus dem, was Sie vorhin gesagt haben, gilt nicht im Grunde genommen, unsere Freiheit und Sicherheit wird im Augenblick in der Ukraine verteidigt, um mal ein abgewandeltes Wort von Peter Struck zu verwenden?
Ja, unsere Freiheit und Sicherheit wird in der Ukraine verteidigt, unsere europäischen Werte und die Demokratie werden in der Ukraine verteidigt und unsere Friedensordnung wird da gerade verteidigt. Und insofern, glaube ich, müssen wir schon sehr engagiert nach allen Möglichkeiten suchen, die Ukraine auch mit den Waffen zu unterstützen, die sie brauchen. Ich finde es da auch müßig, am Ende immer zu gucken, welcher westliche Partner hat jetzt mehr gemacht oder auch welcher westliche Partner tut auch nichts, denn wir sind letztlich gemeinsam in der Verantwortung hier. Auch als demokratische Gemeinschaft, als Westen, der die Ukraine unterstützt, an dieser Stelle in der gemeinsamen Verantwortung das zu liefern, was erforderlich ist und was uns die Ukrainerinnen und Ukrainer immer wieder sagen, was nötig ist.
Herr Politz hat vorhin darauf hingewiesen, dass es ja auch in den vergangenen Monaten immer wieder Unmut, Unverständnis gab bei unseren Partnern, dass eben der Eindruck entstand, Deutschland würde bremsen oder zögern, vielleicht auch gedeckt durch eine Meinung in der Öffentlichkeit, wer weiß, aber dass zumindest Genehmigungen erst sehr schleppend erteilt wurden. Also bestreiten Sie, dass es diese Wirkung im Grunde genommen gegeben hat?
Ich bestreite überhaupt nicht, dass es so eine Wirkung gegeben hat. Ich finde es nur für die Zukunft müßig zu überlegen, wer welche Haltungsnoten gekriegt hat. Ich verstehe schon, dass es diese Sichtweise gegeben hat. Ich kriege die ja auch selber tatsächlich gespiegelt von verschiedenen internationalen Partnern, die wir haben. Wobei man natürlich auch sagen muss, bei anderen Ländern, dass häufig auch Ankündigungen gemacht werden und es dann auch lange dauert, bis Lieferungen erfolgen. Aber ich will überhaupt keine Bewertung machen, welches Land jetzt genug tut, welches mehr tut, welches weniger tut. Am Ende ist es alles insgesamt immer noch nicht ausreichend und die Ukraine braucht dringend mehr Unterstützung und sie braucht das für die Luftverteidigung, um Soldaten gesichert mit gepanzerten Fahrzeugen an die Front zu kriegen, um auf weite Entfernung Ziele beschießen zu können. Das kriegen wir sehr deutlich gesagt, was erforderlich ist. Und da sind wir gemeinsam westlich gefragt, mit den anderen Partnerstaaten zu gucken, was da gemacht werden kann.
Herr Prodan, vielleicht noch mal die Frage an Sie. Wir reden jetzt sehr viel wirklich über Waffenlieferungen, die Frage auch von technischen Details. Wie schnell geht das? Was ist möglich? Und was ist notwendig? Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es auch Strömungen auch in der Bevölkerung, auch in der Politik gibt, möglicherweise auch in den Regierungsparteien, die das nach wie vor sehr skeptisch sehen und sagen, wir tragen hier zur Eskalation bei und wir sollten uns als Deutsche zurückhalten und wir sollten Putin nicht einen weiteren Vorwand liefern, hier weiter zu eskalieren. Wie sehen Sie die Diskussion hier in Deutschland im Augenblick?
Also wenn es um die Frage geht, braucht Putin irgendwelche Vorwände, um irgendetwas zu machen, hat er uns ja inzwischen oft genug belogen, damit wir wissen, also wenn er etwas machen will, dann erfindet er auch eine Begründung oder er lügt sie sich zusammen. Ich glaube, die Diskussion bei uns krankt immer noch etwas daran, dass der Konflikt zum Teil nicht richtig verstanden wird. Viele sehen ihn als eine Art regionalen Konflikt, bei dem man natürlich schon betroffen ist, aber doch eher in einer Zuschauerrolle. Und man verkennt, dass es eine globale Dimension dieses Konflikts gibt, denn Putin strebt eine neue Weltordnung an. Das sagt er ständig. Und er möchte eben nicht, dass die UN-Charta länger diese Weltordnung als Grundlage bildet, sondern er geht davon aus, dass die Welt durch das Recht des Stärkeren bestimmt werden müsse. Und deshalb betrifft der Krieg Deutschland auch unmittelbar. Denn bei dieser Form einer neuen Weltordnung hätten wir nichts zu lachen. Schon der alte Thukydides hat gesagt, der Starke tut, was er kann, der Schwache leidet, was er muss. Das wäre die Weltordnung. Und erst wenn wir das alle verstanden haben, dann glaube ich, werden die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft oder treffen sollte, um der Ukraine in diesem Krieg gegen den Aggressor zu helfen, richtig bewertet. Solange man das Gefühl hat, man könnte auch auf der Zuschauerbank sitzen, wird sich die Bundesregierung schwer tun, die Unterstützung sozusagen in allen Teilen der Bevölkerung zu finden. Aber das ist eben auch eine Kommunikationsaufgabe, der sich die Bundesregierung, auch die anderen Parteien, vielleicht doch noch etwas stärker widmen müssen.
Unser Thema heute in der Diskussion: Putins Krieg und Deutschlands Waffen, die Zuverlässigkeit deutscher Außenpolitik. Und wir sprechen mit Professor Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel. Eben gehört Ruprecht Polenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, Robin Wagner, Bundestagsabgeordneter der Grünen, und Joe Weingarten für die SPD im Deutschen Bundestag und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und Herr Weingarten, vielleicht um nochmal da anzuschließen, Kommunikation durch die Bundesregierung ist immer wieder gefordert worden. Nehmt die Leute mit, nehmt die Bevölkerung mit, macht klar, in welcher Situation wir uns befinden und wie schwierig es noch werden könnte, jetzt auch mit Blick auf die Energie zum Beispiel im Herbst und Winter. Glauben Sie, dass die Bundesregierung da genug macht? Das Parlament ist ja dazu da, die Bundesregierung auch dahingehend zu kontrollieren.
Also ich denke, das ist eine gemeinsame Verantwortung des Parlaments und auch der Regierungsfraktionen. Und wir machen da eine ganze Menge. Der Punkt ist ja, wenn ich mit Menschen rede, und ich mache das den ganzen Tag, Sie hören mich hier aus Idar-Oberstein, der Hauptstadt der deutschen Artillerie, also hier ist sehr viel mit Bundeswehr zu besprechen, bekomme ich immer zwei Themen auch zurückgespielt. Das eine ist, jawohl, wir müssen der Ukraine helfen. Und das zweite ist, wir wollen nicht Kriegspartei werden. Und bei aller Betroffenheit, bei aller Auseinandersetzung mit dem, was Putin anstrebt, an Gewaltmodellen der Herrschaft, da stimme ich Herrn Polenz ja zu. Wir sind nicht Kriegspartei und wir müssen auch alles tun, dass wir nicht Kriegspartei werden. Und auf diesem durchaus schmalen Grat, das gebe ich zu, bewegen wir uns. Das ist auch kommunikativ keine Aufgabe, aber ich finde, sie wird bisher gut gelöst.
Da würde ich mal die Frage gerne an den Sicherheitsexperten in der Runde, an Professor Joachim Krause, nochmal stellen. Stimmt das? Sind wir noch keine Kriegspartei? Oder eben doch durch unser Verhalten eigentlich schon längst involviert?
Ja, wir sind im völkerrechtlichen Sinne nicht Kriegspartei. Aber die Situation ist eigentlich ähnlich wie bis 1941, als die Amerikaner Großbritannien unterstützt haben. Also die waren auch schon so Halbkriegspartei. Sie waren beteiligt daran. Und das wird ja auch in Russland so gesehen. Und wir werden als feindliche Partei wahrgenommen. Und wir werden ja auch entsprechend sanktioniert. Also das ist zwar schön zu sagen, wir wollen keine Kriegspartei werden, aber wir sind schon mitten im Krieg. Wir sind dabei.
Also muss man aber darauf Rücksicht nehmen und jetzt versuchen, ich sag mal, davor zu bauen und zumindest den Eindruck zu erwecken weiter, wir seien es nicht?
Ja, es ist eine typisch deutsche Scheindiskussion, wenn ich das mal so sagen darf. Wir können uns immer um Dinge kappeln, die völlig irrelevant sind für die Realität der internationalen Politik. Hier geht es, wie Herr Polenz ganz zu Recht gesagt hat, um die künftige Ordnung Europas. Und ob wir da nun offiziell die Kriegspartei sind oder nicht, ist völlig gleichgültig. Wir müssen der Ukraine helfen. Das ist entscheidend. Und wir müssen das auch nicht nur so langsam und so zurückhaltend tun, wie wir es bisher getan haben, sondern wir müssen uns an den Amerikanern Vorbild nehmen. auch an den Briten, auch vor allen Dingen an den Polen oder an den Esten und Letten, was die alles geschickt haben, das ist schon enorm. Und wir kriegen das nicht auf die Reihe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einfach mal aus diesen blödsinnigen Debatten, ob wir Kriegspartei sind oder nicht, herausarbeiten und sagen, es ist ein Krieg gegen ganz Europa, ja. Aber und das, davon müssen wir jetzt mal ausgehen und müssen uns sagen, was können wir machen, was sollten wir nicht machen. Wir sollten meines Erachtens nicht direkt in den Krieg eingreifen, aber wir müssten die Möglichkeiten, die wir haben, mehr ausschöpfen, um der Ukraine zu helfen. Und nicht immer diese Hasenfüßigkeit vor uns herzutragen, die der Bundeskanzler macht. Es ist keine Eskalationsgefahr dort. Die Russen haben kaum noch Möglichkeiten zu eskalieren, es sei denn, dass sie selbstmörderisch sind und nuklear gehen wollen. Und wir sollen uns endlich mal von dieser Selbstabschreckung befreien, die die deutsche Politik lähmt, allerdings nicht nur die deutsche, sondern auch die amerikanische. Und wir müssen uns mal fragen, was wir hier machen können für die Ukraine. Jetzt ist gerade eine Situation, wo möglicherweise die militärischen Entwicklungen dort in eine Richtung gehen, die besser ist für die Ukraine. Und dieses Momentum müsste man ausnutzen.
Ich würde gerne, bevor wir noch zu anderen Aspekten kommen, noch mal kurz den Ball zurückspielen an Joe Weingarten. Wir hatten ja unlängst hier im Programm des Deutschlandfunks einen Völkerrechtler, der auch noch mal erklärt hat, auch durch Waffenlieferungen werden wir völkerrechtlich nicht zur Kriegspartei, also wir Deutschland. Und damit vielleicht noch mal verbunden die Frage, gibt es denn inzwischen auf europäischer Ebene Bestrebungen, möglicherweise sich da zusammenzutun? Also Thierry Breton, der zuständige EU-Kommissar, hat vergangene Woche oder vor zwei Wochen den Vorschlag eingebracht, dass die EU-Kommission so Anreize bieten könnte, dass sich da mehrere Länder zusammentun und quasi im Laufe von zwei Jahren nach Beginn des Krieges, dass man sich gemeinsam sozusagen zur militärischen Unterstützung der Ukraine da zusammenfindet. Ist da inzwischen etwas auf dem Weg?
Da ist etwas auf dem Weg, aber ich gebe zu, dort passiert noch zu wenig. Das gemeinsame europäische Handeln ist zwar durch Putins Druck enorm zusammengeführt worden in den letzten Monaten, aber wir sind noch nicht da, wo wir wollen, wo wir hin sollten. Das gilt sowohl für die Unterstützungsleistung, aber beispielsweise auch zu der Frage, wie kommen wir denn auch in Deutschland, in der NATO, in Europa wieder zu den Waffen, die wir brauchen, um uns auch dauerhaft verteidigen zu können. Denn in der Tat, da ist ja vieles im Argen, da ist ja vieles in den letzten 20 Jahren versäumt worden. Und wir müssen überlegen, wie wir zu einer europäischen Rüstungsplanung kommen, die uns allen, denjenigen, die direkt an der Front nach Russland liegen, aber auch den westeuropäischen Staaten, sich ermöglichen, sich dauerhaft mit modernen Waffen auszurüsten. Ich glaube, da haben wir keinen Dissens und da müssen wir sehen, wie wir das effektiver machen als bis jetzt. Das kann nur europäisch gelöst werden.
Aber ich halte fest, da gibt es noch keinerlei Initiativen, wo Deutschland zumindest mit einigen anderen Staaten sich da zusammentun würde und sagen würde, ob es ein Ringtausch ist oder etwas anderes, wir unterstützen jetzt gemeinsam militärisch die Ukraine.
Es gibt natürlich, es gibt Absprachen, es gibt Rüstungsprojekte, die gemeinsam durchgeführt werden. Die Bundesregierung, die Bundesverteidigungsministerin hat sich erst vor einigen Tagen dafür ausgesprochen, die gemeinsame Rüstungsagentur OCCAR in Bonn zu stärken. Das sind erste Ansätze, aber wir müssen sehen, wir kommen aus einer Situation, wo vor 3-4 Monaten noch nicht mal diese Ansätze bestanden haben. Und dafür sind wir jetzt schon ganz schön weitergekommen.
Ich würde gerne
noch mal Frau Klein anknüpfen an den Punkt, den Sie gerade hatten mit dem Völkerrechtler und der Frage
Herr Wagner.
Der Kriegspartei. Weil ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Punkt und ich höre in den Diskussionen auch immer mal wieder die Sorge, sind wir Kriegspartei. Und erstmal glaube ich, wir tun gut daran und es ist wichtig, dass wir die völkerrechtlichen Regeln einhalten und zwar deswegen, weil wir dafür stehen, dass wir eine völkerrechtsbasierte Friedensordnung hier haben. Das ist das, was Russland gerade zerstören will. Daran hängt aber nicht die Frage der Kriegspartei, denn völkerrechtlich scheint es mir ziemlich klar zu sein mit der überwältigenden Mehrheit der Völkerrechtler, dass wir durch Waffenlieferungen im Beistand für einen souveränen Staat, der das Selbstverteidigungsrecht der Völker in Anspruch nimmt, das die UN-Charta garantiert, damit können wir gar nicht zur Kriegspartei werden. Insofern besteht völkerrechtlich diese Gefahr nicht. Also bleibt nur noch die Frage, was Wladimir Putin definiert als Kriegspartei. Und an der Stelle muss ich sagen, das haben wir überhaupt nicht in der Hand. Das ist ausschließlich Frage, welches Propagandainstrument Putin gerade machen will. Herr Polenz hat das gut ausgedrückt mit der Aussage, Putin lügt sich zusammen, was er sich zusammenlügen will. Mhm. Er wird die Propaganda so spielen, wie er es tut. Er hat schon mal gesagt, wir sind Kriegspartei dadurch, dass wir Sanktionen machen. Also am Ende kommt es darauf an, wie Putin was definieren will. Aber vor allem müssen wir ja sehen, Putin führt ja schon jetzt den Gaskrieg gegen uns gerade. Das, was er tut, ist ja ausgesprochen feindlich uns gegenüber. Und er ist schon seit Jahren aktiv, auch in westlichen Demokratien, mit Destabilisierungsaktivitäten. Also ich glaube, sich aus dem Grund zurückzuhalten, weil wir Angst davor haben, wie Putin das empfinden könnte. Und der sitzt ja nicht jeden Tag mit Völkerrechtskommentaren da, sondern der macht das, was er für seine eigenen imperialen Ambitionen für richtig hält und um Demokratie zu destabilisieren. Also sich daran zu orientieren, halte ich für ausgesprochen.
Ich würde da gerne mal nachfragen, Herr Wagener. Die Tatsache, dass die russische Führung Energie als Waffe einsetzt, ist ja eine nicht neue Erkenntnis. Die EU-Kommission hat bereits Tage vor Ausbruch des Krieges im Februar diesen Jahres das so explizit bestätigt, dass sie das ganz genauso sieht. Hat die Bundesregierung genug unternommen seitdem, um sich darauf einzustellen? Also die Debatte hat eine unglaubliche Fahrt aufgenommen, das ist klar. Aber hat man die strategisch richtigen Entscheidungen getroffen hier?
Also ich würde erst mal sagen, wir kommen aus einer katastrophalen Situation. Wir haben unter der Regierung Merkel, aber auch mit Schröder ging das schon los, wir haben eine fatale Fehlausrichtung der deutschen Politik gegenüber Russland gehabt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch klar sehen und aufarbeiten und sehen, in welche Abhängigkeiten wir uns begeben haben. Wir Grüne haben seit Jahren schon kritisiert, welche geostrategische Abhängigkeit Nord Stream 2 bedeuten wollte. Die Mehrheit der deutschen Politik hat einen Kurs gefahren, der uns sehr stark in diese Abhängigkeiten reingebracht hat. Und seit dem Tag der Vollinvasion, jetzt übrigens ja auch nicht Kriegsausbruch, denn den Krieg haben wir seit 2014, klar, seit Putin ja nicht akzeptieren konnte, dass Demokratie in der Ukraine der Kurs war, den sie haben wollten. Seit dieser Vollinvasion arbeitet die Bundesregierung ja mit Hochdruck daran, uns unabhängiger zu machen von den russischen Energielieferungen. Das wurde auch Schritt für Schritt immer weiter gemacht. Aber Tatsache ist, wir sind in diese verheerende Abhängigkeitssituation durch eine verfehlte Politik der letzten Jahre gekommen. Und jetzt müssen wir mit Volldampf daran arbeiten, uns daraus zu lösen. Und das heißt ja, eigene geostrategisch auch souveräne Energiequellen erschließen mit erneuerbaren Energien. Das ist das Einzige, was wir in Europa selber zur Verfügung haben. Und das heißt, so viel Energie wie möglich einsparen. Das ist auch das Wesentliche, was wir tun können an der Stelle. Und da müssen wir alle mit Hochdruck dann arbeiten. Und ich finde übrigens auch, dass wir als Politikerinnen und Politiker da sehr deutlich gefordert sind, nicht irgendwelche problematischen Äußerungen zu machen, wie sie Herr Kretschmer jetzt wieder gemacht hat oder sowas, oder solche Bilder zu machen wie Frieren für die Ukraine. Wir frieren deswegen, weil Putin einen Gaskrieg gegen uns führt möglicherweise. Und wir sind alle gefordert, sehr klar deutlich zu machen, wo das Problem liegt. Das ist ein Problem aus Russland, was hier gerade kommt. Und dass wir alle gemeinsam gefordert sind, hier zu tun, was wir können, um in dieser Lage gut bestehen zu können. Und ich glaube, da arbeitet die Bundesregierung mit Hochdruck.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf, Herr Wagener, der Name Gerhard Schröder fiel gerade. Der hält sich derzeit wieder in Moskau auf. Ich glaube, das Bundeskanzleramt hat gerade gesagt, dass sie da keineswegs eingebunden sind in irgendwelche Reiseplanungen. Aber in der Tat, die Grünen haben das sehr, sehr lange als fast die einzigen kritisiert. Jetzt regieren sie zusammen mit der Partei von Gerhard Schröder, um es mal so zu sagen. Da mal kurz abschließend gefragt, passiert da genug Aufarbeitung Ihrer Meinung nach? Machen Sie sich stark genug dafür, dass das aufgearbeitet wird, die Politik, die uns in die Situation jetzt gebracht hat?
Ja, wir haben ja schon in Mecklenburg-Vorpommern läuft ja beispielsweise schon jetzt auch aktive Aufarbeitung, was Nord Stream 2 angeht. Wir haben auch reflektierende, gute Aussagen des Bundespräsidenten dazu gehabt in der Aufarbeitung des Ganzen. Ich glaube, das muss sehr deutlich noch weitergeführt werden, aufzuarbeiten, welche Fehler wir in der Russlandpolitik in der Vergangenheit gemacht haben. Und da muss ich übrigens auch sagen, wir hatten mit Herrn Melnyk da auch eine wichtige mahnende Stimme, die uns immer wieder manchmal zu deutlich aufmerksam gemacht hat auf diese Probleme. Aber es war wichtig, dass wir diese Stimme gekriegt haben. Da dürfen wir auch nicht nachlassen. Jetzt geht es aber vor allem daran, dass wir für die Zukunft und jetzt gerade sehr deutlich machen, dass wir diese Abhängigkeiten von Russland unbedingt lösen müssen und dass wir da gemeinsam im Bündnis im Westen, aber auch mit der Ukraine zusammen sehr stark bestehen müssen.
Herr Podenz, man kann Ihre Partei, die CDU, ja nicht ganz draußen lassen, was die Verantwortung für die Situation angeht. Aber was ich mit strategischer Fehlentscheidung meinte, war eigentlich die Frage, jetzt auch mit Blick auf die derzeitige Situation, dass man ja noch vor einigen Monaten gesagt hat, naja, also wenn Putin selber den Gashahn zudreht, dann wird die Bevölkerung vielleicht etwas mehr Verständnis dafür haben, als wenn wir als Bundesregierung sozusagen proaktiv diesen Hebel einsetzen. Sehen Sie das als einen Fehler oder war das eine berechtigte Argumentation?
Na, ich glaube, zunächst noch mal zu dieser Frage Russlandpolitik. Ich habe mehrfach vorgeschlagen, eine Enquete-Kommission des Bundestages einzusetzen, die sich mit der deutschen Russlandpolitik seit dem Ende des Kalten Krieges, also seit 1990 etwa, beschäftigt. Da ist in der Tat viel aufzuarbeiten und das sollte man in Ruhe und Sorgfalt auch mit externen Experten tun. Was jetzt die Lage angeht, finde ich es erstmal nicht gut, dass die ja schon dramatisch gestiegenen Gaspreise immer noch nicht wirklich sozusagen beim Verbraucher ankommen, weil die Preissignale natürlich auch jetzt Sparsignale wären. Wir werden alle sehr überrascht sein, wenn dann die hohen Nachzahlungen kommen. Also das ist ein Punkt, über den man meines Erachtens nachdenken müsste. Natürlich gleichzeitig mit den flankierenden Hilfen für die sozial schwachen Haushalte, die jetzt diese sprunghafte Energiepreisentwicklung nicht stemmen können.
Das ist ein wichtiger Punkt, Herr Polenz, und wir sprechen ja ganz viel bei uns auch im Programm über diese Faktoren, auch die Frage der Entlastung. Ich würde ganz gerne so ein bisschen mal bei den strategischen Fragen hier in dieser Sendung bleiben. War es ein Fehler, dass man nicht schon im Frühjahr oder am Ausgang des Winters den Spieß umgedreht hat und quasi von sich aus die Gaslieferung als Hebel eingesetzt hat und das eben mit als ein Embargo, als eine Sanktion mit vorangetrieben hat?
Ich habe zu denen gehört in mehreren Aufrufen, die das gefordert haben, weil irgendwie schon erkennbar war, im Zweifel wird Putin diesen Hebel dann für sich nutzen, so wie er es jetzt macht, mal 20% in Nord Stream 1 und mal vielleicht 25 und mal wieder 15. In jedem Fall fokussiert er die bundesrepublikanische Aufmerksamkeit völlig auf seine Gaspolitik, was in sich schon für uns nicht gut ist. Und wenn wir dieses Signal der Entschlossenheit von uns aus gesetzt hätten, da bin ich mit vielen, die diese Aufrufe damals unterschrieben haben, einig, wäre es ein zusätzliches Signal gewesen, Putin soll sich über die Entschlossenheit des Westens, der Ukraine auch durch harte Sanktionen, die uns auch selber durchaus vor Probleme stellen, dass wir uns davor nicht scheuen.
Die Verbindung mit den strategischen Fragen ist ja sozusagen, wenn die wirtschaftliche Situation hier in Deutschland in den nächsten Monaten immer schwieriger wird, die Leute es wirklich auch im eigenen Geldbeutel richtig merken werden, wenn möglicherweise die Temperaturen niedrig bleiben, öffentliche Einrichtungen geschlossen werden müssen. Das soll jetzt kein Horrorszenario sein, aber es wird ja diskutiert und es macht sich ja auch schon in der öffentlichen Diskussion bemerkbar, Herr Professor Krause. Ist das ein Faktor, den man einberechnen muss, wo zu befürchten steht, dass eben die Unterstützung für die Ukraine vor dem Hintergrund schnell schwinden könnte? Und das scheint ja, so meinen viele Beobachter und Experten, auch ein Ziel von Putin zu sein.
Ja, das ist Ziel von Putin und das hat er ja auch lange Zeit eingeplant oder eingepreist. Deswegen hat er sich ja für viele Jahre drum bemüht, Deutschland so abhängig zu machen von Erdgaslieferungen. Und deswegen fand ich die Initiative, die Herr Polenz mit unterzeichnet hat, etwas sehr keck, muss ich sagen.
Welche meinen Sie jetzt?
Ja, dass wir den Russen kein Erdgas mehr abnehmen, das hätten wir uns gar nicht leisten können. Und das ist ja
auch. Aber kommen wir jetzt nicht in genau die Situation hinein?
Ja, natürlich kommen wir jetzt in die Situation hinein. Ja, aber Herr Polenz, das ist das Versäumnis der Vergangenheit. Und wir haben Riesenprobleme, wenn das jetzt, wenn wir schon vor wenigen Wochen das gesamte Gas abgedreht hätten. In der Zwischenzeit haben wir zumindest ein bisschen unsere Reserven aufbessern können. Aber ich finde es problematisch, etwas zu fordern, wo man genau weiß, das geht nach hinten los. Deswegen fand ich das nicht so besonders gut, dass man das damals gemacht hat. Das hätte auch kein Signal gesendet. Der Putin, den interessieren diese Signale nicht. Der ist ein harter Machtpolitiker. Und der versucht.
Aber hätte er das nicht gespürt, wenn quasi Europa kein Gas mehr abnimmt? Denn da ist ja nicht so schnell ein Abnehmer zu finden, wie beim Öl jetzt zum Beispiel, wo einfach die Gasleitungen nicht da sind.
Ja, das ist eine rein theoretische Frage, weil wir hätten die Folgen viel mehr gespürt, wenn wir kein Gas abgenommen haben hätten. Und das ist doch der Punkt. Inzwischen haben wir eine gewisse Fortschritte gemacht, dank unseres Wirtschaftsministers, der sich da wirklich toll reingekniet hat, dass wir weniger abhängig geworden sind. Die Abhängigkeit ist ja bedeutend gesunken. Und wenn diese Abhängigkeit noch weiter sinkt, dann kann man dieses Instrument machen. Aber das ist ja das Kalkül von Putin gewesen über viele Jahre, gerade die Deutschen so abhängig machen zu lassen, dass sie im Grunde genommen sich das nicht leisten können. Das haben bei uns viele Leute gesagt und haben davor gewarnt, aber es hat die Bundesregierung offensichtlich nicht interessiert oder der Regentschaft von Frau Merkel.
Gut, ich würde gerne Herrn Polenz nochmal Gelegenheit geben, darauf zu reagieren.
Ja, also die Frage, wie erträgt oder wie trägt die deutsche Bevölkerung die negativen Rückwirkungen der Sanktionen, die wir auch zu spüren bekommen, hängt meines Erachtens ganz stark von dem ab, was ich anfangs gesagt habe. Wenn die deutsche Bevölkerung richtig versteht, es ist die Schuld von Putin und von Russland, dass wir in dieser Situation sind Und wir müssen da jetzt durch, damit es nicht noch schlimmer kommt. Das
Richtig.
Wäre jetzt meine Kurzformel.
Mhm.
Dann, glaube ich, bekommen wir in Deutschland auch diese Solidarität hin.
Ja.
Wenn bei einigen der Eindruck entsteht, also wir leisten jetzt für die Ukraine so viel, dass wir hier selber an Hungerstab kommen, dann wird man die Situation nicht hinbekommen.
Mhm.
Deshalb ist es eben so wichtig, dass der Krieg als das verstanden wird, was er ist. Er ist auch eine immense Herausforderung für die deutsche Sicherheit, für unser Leben, so wie wir es gewohnt sind, dass wir, dass unsere Kinder, unsere Enkel das noch führen können.
Ja. Ich würde gerne noch mal fragen, inwiefern beeinflusst das die Entscheidung der deutschen Außenpolitik im Augenblick?
Ich sehe nicht, dass die deutsche Außenpolitik und die Verteidigungspolitik davon beeinflusst wird, dass wir in einer Energieabhängigkeit zu Russland sind. Wir haben eine klare Linie, wir fahren die Abhängigkeit runter, müssen da manche Kröte schlucken. Dem Bundeswirtschaftsminister war sicher auch kein leichter Trip nach Katar. Es ist nicht einfach, Kohle aus Australien zu importieren und andere Dinge zu machen. Wir müssen da Dinge jetzt tun, die nicht zu unserer politischen Linie passen, aber wir tun's. Nur hinzugehen und jetzt in der Ideologie, wie sie Herr Podlenz jetzt vertreten hat, zu sagen, wir müssen jetzt da durch, so funktioniert das auch nicht. Es wäre eine völlig verrückte Strategie gewesen und wäre es heute noch zu sagen, wir schalten jetzt von uns aus ab, um mal zu zeigen, wie stark wir sind. Denn wir sind es nicht. Wir können hier nicht grundsätzliche politische Dinge auf dem Rücken von Menschen austragen, die jetzt schon kaum in der Lage sind.
Das habe ich auch nicht gesagt, Herr Weingarten.
Ja, doch,
das
so
habe ich auch nicht gesagt.
Nee, das hat er nicht gesagt.
Unter der Überschrift Glaubwürdigkeit der deutschen Außenpolitik, Zuverlässigkeit. Wie glaubwürdig ist die deutsche Außenpolitik im Augenblick Ihrer Meinung nach? Fangen wir mit Robin Wagner an.
Also ich finde erstmal wichtig, dass wir wirklich sehr klar haben, was wir am Anfang der Sendung ja diskutiert haben. Was unser Ziel ist, wir müssen die Ukraine unterstützen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Ich finde es auch wichtig, das auszusprechen. Es geht darum, dass die Ukraine gewinnt und damit den russischen Vernichtungskrieg gegen das Land abwehrt und gleichzeitig auch unsere Friedensordnung damit verteidigt. Und daran richtet sich auch das aus, was wir auch an militärischer Unterstützung leisten müssen. Die Bedarfe sind sehr klar genannt. Das ist Luftabwehr, das sind gepanzerte Fahrzeuge, um an die Front zu kommen, und das sind Waffen, die auf längere Distanz auch wirken können. Und gleichzeitig sind wir bei uns hochgradig abhängig und das müssen wir sehen. Und in dieser Realität müssen wir leben. Ich finde es richtig, dass Robert Habeck sehr stark und die gesamte Bundesregierung sehr stark daran arbeiten, die Abhängigkeiten zu reduzieren. Aber das geht nicht immer so nach Bauchgefühl. Und ich kann den Impuls wunderbar verstehen, zu sagen, wir müssen sofort alles abdrehen, alle Verbindungen mit Russland kappen. In der Energieversorgung hatte ich selber den Impuls einen Moment lang. Aber wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir sehr erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten bei uns gehabt, die innenpolitisch schwierig gewesen wären und zur Destabilisierung auch beigetragen hätten. Und darum ist es richtig, dass wir über die Zeit jetzt alles getan haben, um uns unabhängiger zu machen, um jetzt weniger angreifbar zu machen. Denn darauf müssen wir uns vorbereiten. Und das finde ich wichtig für die nächsten Monate. Die russische Propaganda und die russischen Destabilisierungsversuche, auch in den sozialen Netzen, werden sehr stark darauf fahren und Unzufriedenheiten versuchen zu verstärken. Wir wissen jetzt schon von rechtsextremen Gruppen aus Deutschland, die das aufbauen wollen, diese Dinge. Und da finde ich es wichtig, dass unsere Demokratie hier als wehrhafte Demokratie auf diese Angriffe vorbereitet ist und wir gemeinsam als Politik auch sehr stark da stehen. Da gehören alle Ministerpräsidenten, egal zu welcher Partei sie gehören, dazu. Da gehören wir alle als Bundestagsabgeordnete dazu, dass wir sehr deutlich kommunizieren. Hier ist es gerade Russlands Angriff auf uns alle insgesamt, um den es geht. Und darum müssen wir hier auch sehr stark gemeinsam stehen.
Herr Podlenz und danach Herr Krause, nochmal mit einem kurzen Schlusswort. Bitte glaubwürdige Außenpolitik.
Ja, ich kann es auch ganz kurz machen. Es wäre eine gute Grundlage für Glaubwürdigkeit und auch für die richtige Politik, ausgehend von dem Bundestagsbeschluss, den auch mit der Unterstützung der Union ja gefasst worden ist, jetzt die Außenpolitik und die weitere Politik zu machen. Da hat man eine breite Basis, die man in der Tat in solchen Krisensituationen auch braucht. Ich finde, da hat in der Tat auch die Opposition eine große, eine wichtige Aufgabe, hier konstruktiv zu sein. Und mit dieser Basis, denke ich, gewinnen wir weiter an Glaubwürdigkeit. Und das wollen wir doch alle, egal ob wir jetzt gerade an der Regierung sind oder nicht.
Herr Krause, Sie bekommen das Schlusswort.
Ja, wir haben so viel Glaubwürdigkeit verloren in den letzten Monaten, dass es gewaltige Anstrengungen bedarf, diese Glaubwürdigkeit wiederzugewinnen, die Herr Podlenz ganz richtig eingefordert hat.
Wir werden das Thema auf jeden Fall fortsetzen. Für heute müssen wir hier ein Semikolon setzen hinter unserer Diskussion im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch. Putins Krieg und Deutschlands Waffen, die Zuverlässigkeit der deutschen Außenpolitik. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Mein Name ist Bettina Klein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.